Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Jede Nacht und so auch an diesem Samstagabend Fazit und dazu herzlich willkommen. Kann sie glücken, die Rettung von Dreisat, dem Kultursender, der eingestampft werden soll, beziehungsweise im Fernsehsender Arte aufgehen? Der Aufschrei jedenfalls ist groß, weil dieses Programm eben doch auf ganz vielen Ebenen in der Kulturlandschaft, in die Kulturlandschaft hineinwirkt und aus ihr auch wieder heraus. Ebenfalls groß ist der Aufschrei nach dem Wahlsieg der FPÖ letzten Sonntag. Man trifft sich wieder zur Donnerstagsdemo und auch einige Theater geben sich kämpferisch. Und schon wieder eine Architektur der DDR-Moderne, die nicht nur vom Abriss bedroht ist, sondern der geht am Montag los. Die Autorin Jenny Erpenbeck vermisst eine Wertschätzung der DDR-Bauten. Wir nehmen das hier bei Fazit nochmal auf und fragen, wie wichtig ist denn der Erhalt des Jahn-Sportparks für die Stadtgesellschaft und auch als Identifikationsort für Berliner und Ostberliner. Außerdem eine Shakespeare-Premiere am Theater aus Essen. Selin Kara, dort auch Intendantin, inszeniert den Hamlet und die Ophelia, die soll nicht zu kurz kommen. Ein langer Abend, weshalb wir darüber auch erst ein bisschen später hier bei Fazit sprechen. Wir haben bei Fazit vor einer Woche darüber berichtet, die geplanten Kürzungen bei ARD und ZDF, die im Reformentwurf des Rundfunkstaatsvertrags vorgesehen sind. Der Kultursender Dreisat soll demnach mit Arte zusammengelegt werden. KritikerInnen befürchten eher die Abschaffung. Die Autorin Sibylle Berg fand dazu gestern hier bei Fazit deutliche Worte.
In diesem ganzen Mischmasch von Kacksendern gibt es eigentlich zwei Sender, die wirklich noch irgendwas für Bildung und Kultur tun. Und das sind einfach Arte und Dreisat. Und wenn man so beschwichtigend sagt, wir legen die zusammen, dann heißt das einfach, es gibt weniger Sendezeit. Und ist relativ fatal, weil, ich weiß nicht, wenn Sie ein bisschen sich mit dem Fernseh- oder Mediathekwesen auskennen, dann werden Sie gemerkt haben, dass eigentlich so gut wie alle Kultursendungen verschwunden sind. Eine nach dem anderen, so wie bei den meisten Tageszeitungen, das Feuilleton verschwindet das auch. Und ich denke immer, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja die Aufgabe, die Menschen zu informieren und zu bilden. Und ich verstehe nicht, warum jetzt irgendwie einer dieser beiden Dinosaurier, Bildungsdinosaurier, irgendwie abgeschossen wird.
Ja, Sibylle Berg spricht vom Bildungsdinosaurier, aber nicht nur Fernsehzuschauerinnen wären betroffen von einer möglichen Schließung oder Zusammenlegung, sondern eben die gesamte Kulturlandschaft, vor allem die Film- und da die Dokumentarfilmbranche. Barbara Behrendt hat nachgefragt.
Wer bei Dreisat nur an Opern und Theateraufzeichnungen denkt, der schaltet zum einen wohl selten ein, der unterschätzt aber auch die vielen Wege, auf die der Sender in die Kulturlandschaft hineinwirkt. Die Dreisat-Chefin Nathalie Müller-Elmau zählt auf.
Wir unterstützen die Kulturszene in vielfältigster Art und Weise und sind gerade in den Sparten Theater, Dokumentarfilm und Kurzfilm sehr aktiv. Wir vergeben Preise bei Dokumentarfilmfestivals. Wir sind Partner des Berliner Theatertreffens. Wir unterstützen den Nachwuchs bei den Kurzfilmtagen Oberhausen. Die Berlinale, was daraus wird, kann ich Ihnen dann leider auch nicht sagen.
Eine Zusammenlegung von Arte und Dreisat hätte katastrophale Folgen für den Dokumentarfilm, erklärt der Regisseur Andreas Goldstein.
Die Liste der Regisseure, die mit dem Sender gearbeitet haben, liest sich wie das Who is Who des deutschen Dokumentarfilms. Vielen davon hat die Arbeit für Dreisat überhaupt erst ermöglicht, zu bedeutenden Dokumentaristen zu werden. Der Sender hat hier eine über Jahre gewachsene Expertise und Kenntnis, die einzigartig ist. Dreisat hat nicht nur Karrieren ermöglicht, sondern dem deutschen Dokumentarfilm internationale Bedeutung gegeben. Dreisat ist elementarer Teil der deutschen Film- und Kinolandschaft.
Ohne Dreisat wären viele Filme nicht entstanden, die in Kinos und auf Festivals zu sehen sind. Sagt Dreisat seine Beteiligung zu, ermöglicht das den FilmemacherInnen zudem oft erst den Zugang zu den Töpfen der Filmförderung. Fällt das weg, ist die Existenz von DokumentarfilmregisseurInnen gefährdet. Die Duisburger Filmwoche, Festival für Dokumentarfilme, arbeitet seit den 90er Jahren mit Dreisat zusammen. Deren Leiter Alexander Scholz sieht nun eine ganze Kunstform gefährdet.
Die Dreisat-Dokumentarfilmredaktion ermöglicht den beobachtenden Autoren-Dokumentarfilm, der sich ans Kino wendet, und dass sie das tut, macht sie zu einem Solitär in der Fernsehlandschaft nahezu.
Außerdem, so der Regisseur Alexander Goldstein, habe Dreisat einen großen Anteil an der deutsch-deutschen Verständigung. Kein anderer Sender habe sich seit der Wiedervereinigung so intensiv ostdeutschen Perspektiven widmen können. Auch beim größten deutschsprachigen Theaterfestival, dem Berliner Theatertreffen, sieht man den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks jetzt torpediert. Dreisat sorgt hier dafür, dass 3 der 10 bemerkenswerten Inszenierungen der Saison aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in hoher Qualität aufgezeichnet und den Menschen zugänglich gemacht werden, die nicht nach Berlin ins Theater kommen können.
Hochkarätige Theateraufführungen in die Breite zu tragen und einem so viel größeren Publikum zugänglich zu machen, als wir hier in die Seele bekommen, passiert doch sonst nirgendwo mehr,
sagt die Festivalleiterin Nora Hertlein-Hall.
Und der Kahlschlag bei öffentlich zugänglichen Bildungsangeboten und Kultur stärkt weiter den neoliberalen Drift in der Gesellschaft.
Ein Armutszeugnis sei das, so Hertlein-Hall. Es würden Bildungsangebote eingestampft, die die Gesellschaft gerade nach den letzten Wahlen auch in Österreich bitter nötig habe. Auf die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für eine demokratische Gesellschaft verweist auch Andreas Goldstein.
Wenn Bildungsfernsehen, Aufklärung jenseits von Hysterie und Sensation mittlerweile in der Nische gelandet ist, kann es doch nicht bedeuten, diese Nische abzuschaffen, sondern es müsste doch vielmehr darum gehen, diese Programme zu verteidigen und ihr prominentere Sendeplätze zu verschaffen.
Die Einschaltquote im Fernsehen sollte also nicht den Ausschlag geben. Sie ist aber auch gar nicht schlecht. 1,2% Marktanteil. Über 5 Millionen ZuschauerInnen erreicht der Sender täglich. Das 40. Dreisat-Jubiläum in diesem Jahr wird jedenfalls wenig freudig ausfallen. Der österreichische Rundfunk ORF, Partnersender von Dreisat, kündigt an, auch im Rahmen der Feierlichkeiten mit den IntendantInnen in einen intensiven Austausch über die Zukunft zu treten. Das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen.
Die Verteidigung der Nische und der Kampf um den Erhalt des Fernsehsenders Dreisat. Barbara Behrendt berichtete, und wer es nochmal nachhören möchte, dazu sprachen wir hier, wie erwähnt, gestern bei Fazit auch mit der Autorin Sibylle Berg. Die Abrissbirne schwebt wieder über Bauten der DDR-Moderne, so prangern es zumindest einige Kritiker und Kritikerinnen an. In Berlin wurde im Februar das sogenannte Generalshotel abgerissen, seit 1995 eingetragenes Baudenkmal. Dem DDR-Erlebnisbad SEZ droht der Abriss, und am Montag soll der Abriss des Jahn-Sportstadions ebenfalls in Berlin beginnen. Ausgerechnet am 7. Oktober, dem Tag der DDR-Gründung, schimpfte die Autorin und Booker-Preisträgerin Jenny Erpenbeck. Aus der DDR-Zeit sei ja nun nicht viel übrig geblieben, so ihre Beobachtung, ein Zeichen dafür, dass die Wertschätzung da wohl fehle. Haben wir also 35 Jahre nach dem Mauerfall immer noch ein Problem mit den baulichen Spuren der DDR? Fragen dazu an die Kulturwissenschaftlerin Florentine Nadolny, Leiterin des Museums der Dinge in Berlin und ehemals Leiterin des Dokumentationszentrums DDR Alltagskultur in Eisenhüttenstadt. Hallo und guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Der Jahn-Sportpark ist eines der großen Stadien in Berlin und reicht baulich ja auch bis in die 1950er Jahre zurück. Also wirklich ein Zeugnis auch der frühen DDR. Der soll einem zeitgemäßen Neubau weichen, weil angeblich der Umbau zu teuer ist. Wie ist Ihre Haltung dazu? Abriss oder Erhalt?
Die Frage des Umgangs mit dem baukulturellen Erbe aus der DDR, die stellt sich natürlich. Und insofern ist das aus dieser Perspektive, aus der baukulturellen und auch erinnerungspolitischen Perspektive, schon wichtig, noch einmal darüber nachzudenken, ob dieser Abriss sein muss. Das ist vielleicht die eine Perspektive. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz andere Aspekte, wie vor allen Dingen den ökologischen Aspekt, der ja auch besagt, dass wir eigentlich uns nicht mehr leisten können als Gesellschaft, Bestandsgebäude abzureißen, großen Bauschutt zu erzeugen, der ein immenses Ausmaß annimmt und dann eben auch teuer wieder neu zu bauen. Also insofern sind mehrere Aspekte zu betrachten, wenn man auf den Abriss des Jahn-Stadions guckt oder eben auch auf dem auch drohenden Abriss des SEZ im Friedrichshain. Ist ja auch eine starke, markante Architektur, also nicht nur architektonisch, auch inhaltlich ein starker Ort, der nun also doch auch abgerissen werden soll. Also insofern fragt man sich schon, im Jahr 2024, ob sich etwas verändert hat im Umgang mit Nachkriegsgebäuden und vor allen Dingen auch mit der Ostmoderne. Und man kann dazu in Zweifel kommen.
Sie würden sagen, man kann in Zweifel kommen. Mein Eindruck ist, dass in den letzten Jahren die Diskussion zumindest um Abriss relativ ruhig geworden ist. Ich würde schon auch sagen, da hat sich doch eine Haltung zu dem Bestand aus DDR-Zeiten verändert. Man würde jetzt nicht mehr so leichtfertig Dinge abreißen, wenn es nicht gute Gründe dafür gäbe.
Ja, das ist ein Eindruck, den ich tatsächlich teile. Also wenn wir uns das Haus der Statistik angucken, zum Beispiel, das ja als Modellprojekt entwickelt wird, nicht abgerissen wurde, oder eben auch die Unterdenkmalschutzstellung des Hauses des Reisens am Alexanderplatz oder Projekte wie die Sanierung des Pressecafés in den letzten Jahren, dann hat man schon den Eindruck gewinnen können, dass ein veränderter Umgang mit dem baukulturellen Erbe eingesetzt hat. Ein Umgang, der eine Wertschätzung eben der Nachkriegsmoderne, auch der Ostmoderne enthält, ein Umgang, der es aushält oder sogar befördert, dass mit und nebeneinander verschiedener baukultureller Schichten. Das ist auch mein Eindruck gewesen, der sich aber tatsächlich in diesem Jahr jetzt wieder verändern muss, wenn wir eben schauen, wie wir in das Jahr 24 gegangen sind mit einem Abriss eben des Generalshotels am Flughafen Schönefeld und jetzt eben mit den drohenden Abrissen dieser zwei sehr großen und markanten Sport- und Freizeitanlagen Ostberlins, dann wundert das schon und entsetzt es schon, dass offensichtlich doch kein umfassender Wandel eben im Umgang damit eingesetzt hat. Sonst würde man sicherlich anders vorgehen und vermutlich nicht auch ein solches Abrissdatum wählen.
Man kann natürlich auch fragen, ob vielleicht eine Empfindlichkeit in diesen Zeiten, wo sich das Land wieder mehr zu polarisieren scheint zwischen Ost und West, steigt. Jenny Erpenbeck, die hat ja auch als Vergleich den Palast der Republik und das Ahornblatt, beides sehr markante Bauten in Berlin, die um die Jahrtausendwende abgerissen worden sind, herangezogen, aber sind dazwischen nicht auch 20 Jahre vergangen?
Ja, also sicher kann man davon ausgehen, dass wir in einer gesellschaftlichen Situation oder auch in einer Situation der Welt sind, die durch natürlich eine starke Anspannung charakterisiert ist. Und sicherlich auch eine gewisse Sensibilität oder eine besondere Wahrnehmung auch im Umgang mit diesem baukulturellen Erbe mit sich bringt. Und natürlich ist der Palast der Republik ein ganz besonderes Gebäude und steht sicherlich im Mittelpunkt all dieser Debatten zum Umgang mit dem baukulturellen Erbe aus der DDR. Das sehe ich auch. Auch das Ahornblatt ist mir natürlich gleich wieder in den Sinn gekommen. Stand ja in unmittelbarer Nachbarschaft unseres neuen Museumsstandortes. Also auch wenn die Baukörper oder eben auch die Gebäudekomplexe nicht unmittelbar vergleichbar sind, aber sie tragen alle in sich eine Bedeutung, die offensichtlich auch stark wahrgenommen wird. Und das eine fußt ja auf dem anderen. Also wenn man bis zur Jahrtausendwende tatsächlich viele Abrisse erlebt hat, ob in Berlin oder eben auch in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern oder in den anderen Bundesländern, dann hat man hier ja schon auch vielleicht Verletzungen oder Kritik oder auch Proteste und Widerstände nicht umsetzen können. Und dass es nun wieder losgeht, macht es dann umso ärgerlicher für den einen oder anderen, dass eben jetzt wieder ein Zeugnis der Ostmoderne verloren geht.
Was sind Aspekte, wenn man über baukulturelles Erbe spricht? Also das scheint dann über eine architektonische Qualität, wenn wir über sowas wie DDR-Bauerbe sprechen, schon hinauszugehen.
Ja, es gibt ja verschiedene Kriterien, beispielsweise die, die der Denkmalschutz anwendet. Ja, also inwiefern ist ein Gebäude als solitär, einzigartig und mit einem solchen Abriss dann nicht wieder oder nicht an anderer Stelle nochmal zu besichtigen. Und das ist zum Beispiel beim SEZ sicher der Fall. Und beim Jahn-Stadion kann man davon auch ausgehen, also es sind ja schon Solitäre, die es so kein zweites Mal gibt. Also das ist sicherlich so ein Aspekt, den man mit betrachten muss. Und auf der anderen Seite natürlich auch die erinnerungskulturelle Perspektive mitzudenken. Was sind es für Orte? Wurden die stark frequentiert? Spielten die beispielsweise im Alltag der Berlinerin eine große und eine bedeutende Rolle? Und das kann man sicher, gerade bei Sporteinrichtungen, davon kann man sicher ausgehen. Also dass es sich in viele Lebensgeschichten und Erinnerungen mit eingeschrieben hat, umso schwerer wiegt das eben deren Abriss oder wird er eben auch wahrgenommen als wenn beispielsweise in Anführungsstrichen nur jetzt ein Wohngebäude, wie es in tausendfacher Ausführung gab, abgerissen wird.
In dem Wettbewerbsverfahren waren ja jetzt auch Vertreter der Bürgerinitiativen mit eingebunden, die für den Erhalt gekämpft haben. Da kann man natürlich sagen, okay, das ist dann ein demokratischer Prozess gewesen. Die Mehrheit war dann offenbar für den Abriss und für einen bestimmten Neubauentwurf.
Ja, tatsächlich kann man das eben genau so bewerten. Aber vielleicht ist die Diskussion oder der städtische Diskurs auch nicht breit genug geführt worden an dieser Stelle. Ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere auch überrascht ist, dass es jetzt so schnell losgeht und so schnell der Abriss bevorsteht. Und was man vielleicht auch noch hinzufügen kann an dieser Stelle, ist die ganz gegenwärtige Situation der Berliner Haushaltslage, die ja massive Einsparungen von den Berlinerinnen verlangt und auf alle Ressorts übergreift. Und tatsächlich kann man auch die Sorge teilen, die ja auch die Bürgerinitiative mit zum Ausdruck bringt, dass vielleicht nach dem Abriss aus Finanzgründen dann nichts weiteres folgt. Also das sind ja auch Erfahrungen, die man an der einen oder anderen Stelle schon mal gemacht hat, dass eben auch lange dann eine Brachfläche statt einem neuen Gebäude den Stadtraum prägte.
Florentine Nadolny, Leiterin des Museums der Dinge in Berlin, über den bevorstehenden Abriss des Jahn-Sportparks in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Inzwischen ist unser Kritiker Stefan Keim von seiner Premiere in Essen im Studio angekommen. Shakespeares Hamlet stand auf dem Programm, also eins der berühmtesten Theaterstücke der Weltliteratur. Die Regisseurin Selin Karam, auch Intendantin des Essener Hauses, hat den Titel verändert, Hamlet Ophelia, womit die Rolle von Hamlets Geliebter aufgewertet werden soll und somit eben auch die weibliche Sicht in dem Stück. Aber eins bleibt, es ist etwas faul im Staate Dänemark.
Ich träumte vom König letzte Nacht. Ich sah seinen blutleeren Leichnam. Ein heftiger Wirbelsturm kam auf. Er trug Schreie mit sich und brachte die Mauern des Schlosses ins Wanken. Was es genau bedeutet, weiß ich nicht. Im großen Ganzen jedoch denke ich, dass unserem Land ein jäher Umsturz droht.
Ja, Stefan Keim, hat das denn funktioniert, die Geschichte aus zwei Perspektiven zu erzählen, also aus der von Hamlet und der von Ophelia?
Weitgehend. Also sie ist eine viel, viel stärkere Figur als bei klassischen Aufführungen dieses Stücks, die es ja aber auch immer weniger gibt. Meistens gibt es ja Bearbeitungen, aber hier hat Selin Karam sich schon sehr an den Original-Shakespeare gehalten, aber eben einen deutlicheren Blick auf die Ophelia geworfen. Der ganz große Bruch, der kommt, bevor sie stirbt.
Meine einzige Rettung ist die Freude. Übrigens, ich werde nicht sterben. Ich weigere mich gegen Gott. Wollen wir als Herausforderung einfach nicht sterben? Ich werde nicht sterben.
Da haben wir die Schauspielerin Beritan Balzi gehört. Ja, also Ophelia weigert sich zu sterben, sie geht durch das Publikum ab, aber das Stück geht natürlich nur dann weiter, wenn sie auch gestorben ist, denn es ist ja ihr Begräbnis, das Hamlet dann sieht, wenn er von seiner Reise nach England wieder zurückkommt, nach Dänemark. Und im Stück wird einfach so getan, als ob sie gestorben wäre, sie hat aber ihr Schicksal in die eigene Hand genommen und hat sich dagegen gewehrt. Und auch vorher ist sie nicht einfach naiv in Hamlet verliebt, sondern sie ist eine Strippenzieherin, sie ist auch eine Manipulatorin. Sie schleimt sich ein bei Hamlet und beim Königshaus. Und höchst interessant, sie hat auch die Texte von Hamlets Vater, von dem Geist, der ihm erscheint und der ihn zum Rachefeldzug auffordert. Also seine eigene Geliebte möchte, dass er Rache nimmt.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Der Anteil an Ophelia-Texten in Shakespeares Original, der ist ja doch viel geringer als der von Hamlet. Wird er jetzt quasi auch durch diesen Textanteil von Hamlets Vater aufgewertet, quantitativ, ja? Oder wurde da was zugedichtet?
Dazu gedichtet wurde bei ihrem eigenen Monolog, was wir gerade gehört haben. Oder sie ist am Anfang auch noch die Erzählerin und es wurde auch noch ein bisschen die Gewichtung verändert, weil bei den vorhandenen Szenen, die sie hat, eher weniger gestrichen wurde als bei den anderen. Also ein bisschen leidet darunter das neue Königspaar Gertrud und Claudius, also Hamlets Mutter und sein Onkel, dem er ja vorwirft, seinen Vater umgebracht zu haben. Die haben in dieser Aufführung nicht ganz so viel zu tun, wobei Bettina Engelhardt als Gertrud immer noch die Möglichkeit hat, sie ist eine großartige und erfahrene Schauspielerin, da so kleine Betonungsspitzen zu setzen.
Und Ophelia, das hört sich so an, als ob das eine vielschichtige Rolle ist.
Das ist auf jeden Fall eine vielschichtige Rolle und vor allen Dingen ist sie eben auch ja gar nicht mehr so eine Sympathieträgerin, gerade weil sie eben manipuliert, weil sie auch rücksichtslos ist, weil sie auch egoistisch handelt. Das wird bei Männern ja eigentlich immer vorausgesetzt, dass das irgendwie schon okay ist und zur männlichen Natur gehört. Also das finde ich auch wirklich sehr interessant. Das war schon bei der Inszenierung, mit der sich Selin Kara in Essen am Schauspiel als Intendantin sehr erfolgreich vorgestellt hat, bei Dr. Mutter Faust so, dass es zwar eine feministische Sichtweise ist, aber man jetzt nicht unbedingt sagen muss, dass die Frauen dann einfach nur toll sind und keine Macken haben. Ganz im Gegenteil, Ophelia wird auch zwischendurch oder man könnte sie auch als eine böse Triebfeder dieser Geschichte sehen.
Der Hamlet hat ja durchaus auch eine politische Dimension. Ein Staat bricht auseinander, es gibt Krieg, Sünden, Geheimnisse. Wie wird damit umgegangen oder ist es dann doch eher nebensächlich?
Ja, das bleibt eher so Hintergrund, wobei durchaus präsenter Hintergrund, weil die Bildwelt ist auch ziemlich stark. Also Lydia Merkel hat eine schwarze, nach oben hin aufsteigende Treppe auf die Bühne gestellt. Die Kostüme sind so eine sehr interessante Mischung aus so ein paar mittelalterlichen Zitaten, also Netzkleid, das sieht ein bisschen wie Rüstung aus, aber auch Lederrock und so etwas. Also das geht so ein bisschen durch die Zeiten, aber alles schwarz, alles düster. Und dass da dieser Fortinbras, der norwegische neue Anführer, mit einem Riesenheer unterwegs ist, wird immer wieder angesprochen. Und dass eigentlich dieses Dänemark etwas ganz anderes zu tun hätte, als sich mit den eigenen Liebeleien, Wahnsinnsgeschichten und sich quasi zu tun, also mit sich selbst zu zerfleischen, sondern sich gegen eine Bedrohung von außen eigentlich wehren müsste, das ist immer wieder präsent, aber so auf eine unaufdringliche Art.
Wer Hamlet inszeniert, muss natürlich auch den Vergleich mit anderen Hamlet-Inszenierungen nicht fürchten oder doch fürchten. Es gibt ja nebenan quasi im Bochumer Schauspielhaus auch gerade eine Hamlet-Inszenierung, eine ganz bekannte von Johann Simons mit Sandra Hüller. Kann das Essener Ensemble und diese Inszenierung da mithalten?
Ja, es ist jetzt keine Inszenierung, die wahrscheinlich zum Berliner Theatertreffen eingeladen wird. Einfach deswegen, weil sie zwar inhaltliche interessante Sätze, auch sehr wirklich gute Akzente, aber eben auch darauf angelegt ist, dass sich auch Leute, die jetzt noch gar keine Ahnung von Shakespeare haben, da einfinden können. Es ist also auch ein erzählendes Theater und ich möchte natürlich auch Christopher Heißler nicht verschweigen als Hamlet. Das ist ein hochbegabter junger Schauspieler. Hören wir ihn mal kurz.
Ein Mensch sein oder nicht sein, das ist die Frage. Zeugt es von größerer Würde auszuhalten, womit das launische Geschick uns foltert, oder das Meer der Plagen zu bekämpfen und streiken zu vergehen?
Das ist eine nachdenkliche Stelle. Also er spielt natürlich auch mit dem Wahnsinn. Er ist sehr komödiantisch. Wenn Ophelia dann anscheinend doch gestorben ist, findet er auch sehr emotionale Töne. Da geht er auch wirklich etwas mehr so in die Emotion hinein. Wird er natürlich noch einiges finden, auch bei den weiteren Vorstellungen, was alles noch in dieser Rolle steckt. Aber der ist mir schon aufgefallen als ein hochbegabter junger Schauspieler, dieser Christopher Heißler.
Stefan Keim über Hamlet, Ophelia am Theater Essen. Die nächste Vorstellung, die ist am 9. Oktober.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Thomas Jedicke.
Der Maler Gerhard Richter bleibt weltweit wichtigster Künstler. Im Ranking Kunstkompass liegt er unverändert an der Spitze. Auch die nächsten Ränge sind gleich geblieben. Auf Platz 2 bleibt der US-Künstler Bruce Nauman. Dahinter folgen die beiden Deutschen Georg Baselitz und Rosemarie Trockel. Der Kunstkompass wird jedes Jahr von der Journalistin Linde Rohr-Bongard aus Köln erstellt. Bewertet werden unter anderem Ausstellungen von nahezu 300 Museen, Rezensionen in Fachmagazinen, Ankäufe führender Museen und Auszeichnungen. Verkaufspreise und Auktionserlöse werden dagegen nicht berücksichtigt. Erstmals soll eine Frau den Kölner Dombauverein führen. Die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara Schocke-Werner wird nach einem Bericht des Kölner Stadtanzeigers neue Präsidentin des Zentraldombauvereins. Die 77-Jährige stehe als Nachfolgerin des im Mai aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Michael Kreuzberg so gut wie fest. Der Verein ist der wichtigste Finanzier für den Erhalt der weltberühmten gotischen Kathedrale. Schock-Werner hatte zuletzt die deutschen Hilfen beim Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame koordiniert. In Berlin ist das Human Rights Film Festival eröffnet worden. Die 7. Ausgabe steht unter der Schirmherrschaft des türkischen Journalisten Can Dündar. Bis zum 12. Oktober werden 25 Dokumentarfilme zu Menschenrechtsthemen gezeigt. Im Mittelpunkt stehen Anfechtungen von Demokratie, Presse und Meinungsfreiheit. So setzt sich Dündar in seinem Premierenfilm mit dem Fall des WikiLeaks-Gründers Julian Assange auseinander. Der Australier war Ende Juni nach 14 Jahren aus britischer Haft freigekommen. Dündar wurde in der Türkei zu 27 Jahren Haft verurteilt und konnte 2016 nach Deutschland fliehen. Auf der Suche nach einem Pinguin? Die Betreiber des bundesweit einzigen Pinguinmuseums in Cuxhaven verkaufen ihre Sammlung und schließen das Museum. Es besitzt nach eigenen Angaben die weltweit größte Sammlung von Pinguinfiguren. Kuscheltiere, Krawatten, Tassen. Birgit Behrens und Stefan Kirchhoff sammeln seit 30 Jahren Pinguine. Seit 2009 führen sie das Museum. Es falle ihnen schwer, sich von den Frackträgern zu trennen. Doch es gehe nicht anders. Sie arbeiteten noch nebenbei. Seit 15 Jahren hätten sie kein Wochenende und keine Chance, ernsthaft Urlaub zu machen, sagte Behrens. Die Sammlung umfasse mehr als 26.000 Pinguine. Bis zum 2. November ist das Museum noch geöffnet. Am 9. November können Interessierte die letzten Frackträger beim Pinguin-Schlussverkauf ergattern. Wer es an dem Tag nicht ins Museum schafft, kann im Online-Shop fündig werden.
Es waren die Kulturnachrichten von Thomas Jedicke. Von Thüringen bis Sachsen, von Frankreich bis Österreich feiern rechte Parteien derzeit große Erfolge. Die rechtspopulistische FPÖ in Österreich letzten Sonntag ja gar den ersten Platz bei den Nationalratswahlen. Jetzt schaut man umso besorgter ins Nachbarland Slowakei, wo die rechtspopulistische Kulturministerin schon Führungsposten in wichtigen Kulturinstitutionen entließ und fragt sich, droht Ähnliches, wenn die FPÖ an einer Regierung beteiligt wird. Zwar schließen noch alle Parteien eine Zusammenarbeit aus, aber viele Österreicher bezweifeln, dass es so auch kommt. Christine Scheucher hat sich in der Theaterszene umgehört.
Es ist wieder Donnerstag. Wer sich in den Echokammern der österreichischen Kultur aufhält, kam an diesem Slogan in den vergangenen Tagen nicht vorbei. In den sozialen Netzwerken machte die Zivilgesellschaft, darunter viele Persönlichkeiten aus Kunst und Theater, mobil. Gegen eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ. Im Jahr 2000 übernahmen die Rechtspopulisten erstmals Regierungsverantwortung. Jeden Donnerstag gingen damals besorgte Bürger und Bürgerinnen auf die Straße. Nun ist es also wieder soweit.
Vielleicht, was der größte Schock dabei ist, ich dachte ja, wenn die Masken fallen, dann ist es aus für den Faschismus. Aber die Masken sind gefallen und das hat den Leuten noch mehr gefallen. Und sie haben sie noch mehr gewählt.
Vergangenen Mai hatte der Schweizer Theatermacher Milo Rau in seiner Funktion als Intendant der Wiener Festwochen die Gründung der Freien Republik Wien ausgerufen. Rau steht für ein Theater mit sozial-utopischem Überbau, das sich an der Schnittstelle von Kunst und Aktivismus verortet und in den öffentlichen, ja mehr noch in den politischen Raum ausstrahlen soll. Nun holt ihn der realpolitische Alltag ein.
Ich sage mal, die Demokratie ist ein sehr gefährdetes Pflänzchen. Und was man auch immer tut, das kann zu ihrem Untergang führen. Und deshalb muss man sehr, sehr sorgsam mit ihr umgehen. Man muss sorgsam mit den Worten umgehen. Man muss sorgsam mit der Rede und der Kunstfreiheit umgehen. Und ich sage das auch zu uns Linken. Man sollte nicht gleich jeden, der irgendwie nicht gleicher Meinung ist, einen Faschisten nennen.
Volkskultur statt Avantgarde, Einfalt statt Vielfalt. In Bratislava, also 55 Kilometer Luftlinie von Wien entfernt, wurde der Leiter des slowakischen Nationaltheaters, Matej Trlička, im August von der rechtspopulistischen Kulturministerin Martina Šimkovičová abberufen. Droht auch in Österreich der kulturelle Kahlschlag?
Ich glaube, wir haben seit Jahrzehnten in Österreich das Problem des Versuches eines konservativen Machterhalts, in dem es nicht mehr geht um die faktische Qualität des Zusammenlebens oder die gerechte Verteilung der Besitztümer und Güter, sondern darum, für einige wenige eine Form des konservativen Lebens zu erhalten.
Brachiale Gesten wie in der Slowakei befürchtet die Regisseurin Sarah Ostertag nicht. 2025 übernimmt Ostertag die künstlerische Leitung der renommierten Wiener Off-Bühne Tag mit einem Programm, das als Kampfansage an jene Kräfte verstanden werden kann, die mit xenophoben Parolen politisches Kleingeld wechseln.
Hier sehe ich auch unsere Rolle sozusagen situiert, dass die Kultur die Aufgabe hat, die Diversität, die die Bevölkerung in sich trägt und die diversen Fragestellungen, die sich daraus ergeben, zu vergrößern und zu verhandeln.
Also wenn wir mit Panama, und das wäre der große Plan, in vielen, vielen Jahren die Menschen zurückblicken dann auf dieses Österreich in der Zeit.
Im Wiener Volkstheater vertrauten am vergangenen Wahlsonntag rund 700 Besucher und Besucherinnen auf die kathartische Wirkung des Theaters und erlebten die erste Hochrechnung gemeinsam. Zu diesem Zeitpunkt war klar, die Freiheitliche Partei belegt Platz 1.
Theater kann die Welt nicht verändern, aber sie kann vielleicht Bewusstsein verändern oder einen Bewusstmachungsprozess in Gang setzen. Und so war es uns wichtig, dass wir mit unserem Fest der Demokratie, solange sie noch steht, hier die Türen aufgemacht haben und Menschen haben sprechen lassen, denen es ein Anliegen ist, über die Freiheit, über das Miteinander, über die Vielfalt zu reden. Also es war ein schönes Miteinander mit einem nicht schönen Wahlergebnis.
Bereits vor der Wahl hatte Intendant Kai Voges angekündigt, das Wiener Volkstheater im Falle eines Sieges der FPÖ in Deutsches Volkstheater umzubenennen. Mittlerweile freilich, würden böse Zungen behaupten, können Realität und Satire nicht mehr einwandfrei unterschieden werden.
Christine Scheucher über Österreichs Theatermacher nach dem Wahlsieg der Rechtspopulisten vor einer Woche. Kulturgüter zu retten, das steht erstmal auf dem hinteren Listenplatz, wenn sich Brände oder Naturkatastrophen ereignen. Wie aber rettet man in so einer Situation ein Gebäude oder auch Schätze in den Depots professionell, damit die Verluste nicht zu groß werden? In Deutschland wird momentan gerade so eine Einheit der Kulturgutretter aufgebaut, die dann auch innerhalb kurzer Zeit im Ausland Einsätze machen können. Mit dabei das Technische Hilfswerk, das Leibniz-Zentrum für Archäologie und das Deutsche Archäologische Institut. Die Projektleiterin ist Katja Pieska vom Deutschen Archäologischen Institut und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Pieska.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Frau Pieska, Kulturgüter stehen in einer Notsituation wie Krieg oder Naturkatastrophe ja nicht unbedingt an erster Stelle. Dennoch fragt man sich, wer kümmert sich denn im Fall der Fälle darum, dass die in der Not dann gerettet werden können?
Also das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt unseres Projektes, dass wir leider bisher sagen müssen, dass wir noch nicht die Strukturen und Kapazitäten haben, um aus Deutschland heraus in so einem Falle Hilfe zu leisten. Wir gehen aber davon aus, dass natürlich die Lebensrettung oder die Rettung von Personen Vorrang hat, aber man dann auch sehr schnell in der Regel sagt, was ist denn jetzt mit dem betroffenen Kulturgut? Und dann möchten wir Hilfe anbieten können und diese im Aufbau befindliche Einheit, die Cultural Heritage Response Unit, entsenden, um sowohl für das gebaute als auch für das mobile Kulturgut, also für Sammlungen, Archive und Bibliotheken, vor Ort Hilfe leisten zu können.
So, und warum braucht es dann jetzt die deutsche Unterstützung dazu, ganz blöd gefragt?
Wir gehen davon aus, dass ähnlich wie im Bereich der humanitären Hilfe das betroffene Land aufgrund der Größe oder des Umfangs der Schäden nicht alleine sich helfen kann und deswegen international um Hilfe bittet. Das kann es bilateral Deutschland gegenüber machen oder wir gehen davon aus, dass es so ein Hilfsersuchen an die Europäische Union richtet und dann über das sogenannte Europäische Katastrophenschutzverfahren die einzelnen Teilnehmerländer angefragt werden, Deutschland Hilfe anbietet über die Cultural Heritage Response Unit und die dann in den Einsatz geht. Also es geht darum, vor Ort zu helfen, wenn die Hilfe vor Ort selbst nicht ausreicht.
Ja, welche Expertise bringen Sie denn da zusammen?
Wir sind ja drei Partner, die an diesem Projekt arbeiten. Das sind wir als Deutsches Archäologisches Institut. Und wir bringen, ich selber leite hier das Architekturreferat, insbesondere unsere Expertise im Bereich des gebauten Erbes ein. Das Technische Hilfswerk bringt seine Logistik und seine Einsatzerfahrung ein. Und das Leibniz-Zentrum für Archäologie, unser dritter Partner, ist ein sehr renommiertes Institut zu Fragen der Restaurierung, das auch weltweit tätig ist. Und die haben insbesondere ein mobiles Labor entwickelt, das ganz grundlegend für unser Projekt ist.
Gibt es denn Beispiele dafür, dass Kulturgüter zerstört wurden, weil sie nicht gerettet werden konnten von den Leuten vor Ort?
Also wir arbeiten mit der Analogie zur ersten Hilfe, dass wir sagen, dass was wir eigentlich machen wollen, ist, wir wollen weitere Schäden vermeiden, verlangsamen und wir wollen einen Beitrag dazu leisten zu einem strukturierten Bergungs- und Aufräumprozess. Ne? Und das sieht man ja auch im Inland, wenn man an Katastrophen wie das Historische Archiv in Köln denkt oder den Brand der Anna Amalia, dass man auf solche Ereignisse entsprechend vorbereitet sein muss und eben die Leute das Know-how und die Ausrüstung haben muss, um dann schnell zu helfen.
Bei Ärzte ohne Grenzen gibt es an wichtigen Häfen in Europa fertiggepackte Container für Noteinsätze, die dann allzeit bereit sind. Wie sieht denn so eine Bereitschaft der Kulturgutretter aus?
Wir haben dieses Jahr den ersten Ausrüstungssatz sowohl für das mobile als auch für das gebaute Erbe in einem Zentrallager des Technischen Hilfswerks eingelagert. Das heißt, dort befinden sich diverse Alukisten mit einer grundlegenden Ausrüstung für die Dokumentation, ein grundlegendes Werkzeug, aber insbesondere eben dieses am Leibniz-Zentrum für Archäologie entwickelte Notfalllabor, das in Kisten verpackt und auf Paletten gelagert im Fall der Fälle mit dem Flugzeug überall hin transportiert werden kann.
Und das Ganze basiert auch auf Freiwilligenarbeit?
Es basiert ganz entschieden auf Freiwilligenarbeit. Also die 43-köpfige Cultural Heritage Response Unit setzt sich aus Freiwilligen zusammen. Aus THW-Einsatzkräften und aus Kulturgutexpertinnen und Experten, die wir in diesem Jahr in einem Pilotlehrgang trainiert und ausgebildet haben und die potenziell ab nächstem Jahr einsatzfähig sein sollen. Und dabei handelt es sich um Leute, die an Universitäten arbeiten, in Forschungseinrichtungen, die als freiberufliche Restauratoren tätig sind, in Büros, also in ganz unterschiedlichen Bereichen ihrem Alltag nachgehen und im Fall der Fälle ad hoc zusammengezogen und in den Einsatz gehen sollen.
Frau Pieska, da könnte man vermutlich auch politisch schon mal zwischen die Stühle geraten, so wie anderen Organisationen das ja auch passiert. Haben Sie sich Regeln zum Beispiel zu sowas wie politischer Neutralität auferlegt?
Also es ist uns ja ganz wichtig, dass wir um Hilfe gebeten werden. Ne? Und das geht im nächsten Schritt dann auch so, dass zum Beispiel wir in diesem Szenario jetzt auch geübt haben, wie denn die Zusammenarbeit und Kommunikation mit den lokalen Vertretern der Denkmalpflege, der betroffenen Sammlung funktioniert. Ne? Und die sind natürlich ganz wichtig, dass sie sagen, was ihnen eigentlich wichtig ist. Also was sind die Objekte, was sind die Dinge, die eine so zentrale Bedeutung besitzen, dass sie auch primär geschützt, geborgen werden müssen. Und das ist einer unserer Leit- und Grundsätze. Mhm.
Dennoch, also ich sag mal, wenn jetzt die Palästinenser im Gazastreifen sich an Sie wenden würden, dann würden Sie sich vermutlich schon die Frage stellen, ob Sie da jetzt hinfahren.
Das ganze Projekt ist ausdrücklich auf zivile Katastrophen gerichtet. Ah. Also wir denken an Erdbeben, wir denken an Überschwemmungen infolge von Schlagregenereignissen, was jetzt im Zuge der Klimakatastrophe auch immer virulenter wird. Wir sind nicht in der Lage, in Konfliktgebieten oder in Kriegsgebieten zu arbeiten.
Aus diesen Gründen?
Ja, und weil wir keine militärische Einheit sind, sondern ein Netzwerk aus freiwilligen Einsatzkräften, Kulturgutexpertinnen.
Wie geht es denn jetzt weiter? Sie haben eine erste Übung gemacht, das heißt, im nächsten Jahr geht es los.
Wir arbeiten an der grundlegenden Einsatzfähigkeit und sind da jetzt einen ganz entschiedenen Schritt weiter. Ein ganz wesentlicher Schwerpunkt unserer nächsten Tätigkeit wird die Erweiterung unseres freiwilligen Pools sein. denn wir müssen jede Position mehrfach besetzen, damit im Fall der Fälle auch wirklich die richtigen Leute mit den richtigen Kompetenzen bereit sind. Und wir sind in der Projektphase und auch in der Projektfinanzierung, damit es wirklich zu der angesprochenen 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Einsatzfähigkeit kommt, brauchen wir auch eine grundlegende Finanzierung, die das ermöglicht.
Katja Pieska vom Deutschen Archäologischen Institut über die Kulturgutretter. Eine schnelle Eingreiftruppe zur Rettung von bedrohtem Kulturgut. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
Herzlichen Dank, Frau Schwarz.
In unserem Feuilleton-Wochenrückblick geht es zunächst um das Gemeinsame, um den gemeinsamen Atem. Das hält in diesen Zeiten allerdings nicht lange vor. Tobias Wenzel.
Wir atmen zusammen, benutzt der Dirigent Christian Thielemann im Gespräch mit der Welt am Sonntag eine Körpermetapher, um zu beschreiben, wie er und der Pianist Igor Levit gemeinsam musizieren. Levit wiederum sagt in diesem Doppelinterview, links sei für ihn radikale Empathie. Wenn ich Menschen begegne, die glauben, das Recht zu haben, andere Menschen als Menschen zweiter, dritter, vierter Klasse zu behandeln, verlasse ich den Tisch. Dann ist für mich das Band zerschnitten. Fehlende Empathie hat überhaupt die Feuilletons dieser Woche beschäftigt, genauso wie starke Körperlichkeit, konkret oder als Metapher. Die letzten Wochen hat sich die kommende Wahl schon wie ein stetig wuchernder Abszess angefühlt, der mit jeder Umfrage größer und fester wird, schrieb der Wiener Schriftsteller Elias Hirschel in der Süddeutschen über die Parlamentswahlen in Österreich und den Wahlsieger, die rechtsextreme, also empathiearme FPÖ. Und irgendwie ist es natürlich erleichternd, wenn er dann zu Wahlschluss endlich aufplatzt, all der Eiter, und man sich das Ausmaß des Schadens vor Augen führen kann. Andererseits ist da jetzt eine offene Wunde, und der Guardian und die Süddeutsche Zeitung schauen sie sich entsetzt an und rufen: »Junge, geh bitte endlich zum Arzt!« Aber Österreich geht nicht zum Arzt. Nie. Und Deutschland? Muss wohl außerdem zum Paartherapeuten. Es wächst nicht zusammen, was zusammengehört. 34 Jahre nach der Einheit trennen Ost und West noch immer Welten, schrieb der Soziologe Heinz Bude in der Süddeutschen und schien bei den Westdeutschen mangelnde Empathie auszumachen. Die Westdeutschen müssen verstehen, dass Ostdeutschland nicht als Restgestalt der DDR zu verstehen ist, sondern selbst eine identitätsstiftende Konstruktion darstellt, in der sich von Generation zu Generation weitergegebene Sozialisierungserfahrungen aus der DDR mit den Enttäuschungserfahrungen aus der Wendezeit mischen. Das Massaker an Israelis durch die Hamas jährt sich am 7. Oktober. Auf welcher Kundgebung oder Demonstration wird man sie antreffen? Fragte die Taz. Und Friedrich Küppersbusch antwortete, auch mit Empathie für die unschuldigen Opfer in Gaza und im Libanon: Ich versuche, meine persönliche Staatsraison für den sicheren Ort der Juden auf diesem Planeten heil durch die Reden von Netanjahu und die Methoden des israelischen Militärs zu bekommen. Bei jeder Nachricht über neue zivile Opfer, die Not der Geiseln und ihrer Angehörigen, bei jeder Friedensinitiative, die das Netanjahu-Regime zertrampelt, bildet sich ein innerer Demonstrationszug in mir. In der Zeit schrieb der Schriftsteller Boris Schumatzky über das Massaker der Hamas: Wie bei früheren Pogromen ist diese Gewalt besessen von weiblichen Körpern, von Geschlechtsteilen, und sie zieht eine unersättliche Lust aus dem Schmerz, der Erniedrigung, der Entmenschlichung ihrer Opfer. Darauf wiederum würden gewisse linke Intellektuelle empathielos reagieren. Für viele sind die zu Tode Gefolterten und Vergewaltigten heute keine Menschen mehr, sondern Scheinargumente des politischen Gegners, die es um jeden Preis zu widerlegen gilt. Linke Antisemiten sorgen sich um Frauenrechte, es sei denn, es werden jüdische Frauen von der Hamas vergewaltigt, formulierte es der israelische Botschafter in Deutschland Ron Prosor in der Süddeutschen. Dana von Suffrin zeigte sich auf spiegel.de fassungslos darüber, dass in Deutschland kontinuierlich antisemitische Kunst gefördert werde. Als Beispiel nannte sie das Tanz- und Theaterfestival Euroscene Leipzig. Eingeladen sei auch das Freedom Theater. Das sei die Initiative eines Ex-Dschihadisten. Auch die britische Fanatikerin Zoe Lafferty ist beteiligt, schrieb Dana von Suffrin. Die Truppe betreibe eine Website, die zur kulturellen Intifada aufrufe und zum Download Vorschläge für antisemitische Sprechchöre und Ausmalvorlagen für Kinder anbiete. Antisemitismus mit finanzieller und freundlicher Unterstützung der Stadt Leipzig und des Freistaates Sachsen. Auch Tobias Becker bereitet im neuen Spiegel einseitige Empathielosigkeit Sorgen. Künstler haben nahe Las Vegas eine Statue installiert, die den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump nackt zeigt. Der Bauch wabbelig, der Penis krumm, schreibt Becker und urteilt. Bodyshaming jedoch ist nicht plötzlich legitim, nur weil einem der Geist im Körper nicht gefällt. Vielleicht werden Menschen ja empathischer, wenn sie über ihre gemeinsame Körperlichkeit nachdenken. Der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder nannte im Interview mit der Welt im Gegensatz zu Gegenständen den menschlichen Körper Leib. Und das mit Blick auf den Empathiebegriff der Philosophin Edith Stein. Sie meint die Erkenntnis, dass die anderen sich in derselben körperlichen Lage befinden wie wir. Erst wenn wir das verstehen, nehmen wir sie ernst, erläuterte Snyder. Ob wir in diesem Sinne wohl auch Empathie mit Echsenmenschen empfinden sollten? Oder sind ihre Körper zu verschieden von unseren Leibern? Das konnte man sich fragen, wenn man auch Hans Zipperts satirische Kolumne zur anstehenden Zeitumstellung gelesen hatte. Dass Smartphones pünktlich die neue Uhrzeit anzeigten, also offensichtlich sinistre Befehle empfingen, erklärte sich Zippert in der Welt so: Durchaus möglich, dass die Zeit in Europa von Echsenwesen beeinflusst wird, die als Kaltblüter ganz andere Interessen als wir Menschen verfolgen.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Gute Nacht.